Sie hören den Kurier.
Heute, an diesem Tag, an dem wir 75 Jahre Zweite Republik feiern, können wir mit Stolz auf unser Land blicken und dankbar sein für all das, was in unserer Republik bisher erreicht wurde. Aber wir können auch mit Mut und Zuversicht vorausblicken auf all das, was wir noch gemeinsam erreichen können. Auf das Comeback für Österreich, an dem wir alle beteiligt sein werden. Vielen Dank und alles Gute.
Na, das nenne ich mal einen Einstieg. So soll es auch sein, denn heute jährt sich die Gründung der Zweiten Republik zum 75. Mal. Statt eines großen Aufmarsches der Garde und pompöser Eröffnungsmusik spielte heute jedoch nur ein Quartett. Die Musiker hielten, wie es sich gehört, Abstand zueinander. Anlässlich des heurigen Jubiläums spielte das Quartett der Wiener Philharmoniker Beethoven. Aber auch das war eher klassisch und ruhig als festlich. Und herzlich willkommen. Mein Name ist Laura Schrettl. Ich moderiere heute zum ersten Mal den Daily Podcast des Kurier. Es war schon ein seltsames Bild. Sogar die Männer der Garde tragen Masken. In den Farben Rot-Weiß-Rot. Auch Bundespräsident Van der Bellen trägt bei der Kranzniederlegung eine Maske. Er bekennt jedoch keine Farbe. Nach der Kranzniederlegung durch Van der Bellen hielt Bundeskanzler Sebastian Kurz alleine aus dem Bundeskanzleramt eine Rede an die Nation, die live im Fernsehen übertragen wurde.
Und sehr geehrte Damen und Herren, ich kann Ihnen heute nicht versprechen, dass von heute auf morgen alles so sein wird, wie es einmal war. Ich kann Ihnen auch nicht versprechen, dass die nächsten Monate einfach werden. Aber ich möchte Ihnen heute schon eines versprechen. Genauso wie wir von Anfang an rasch und konsequent gehandelt haben, um das Virus einzudämmen, genauso werden wir auch jetzt alles tun, um so schnell als möglich unsere Freiheit zurückzugewinnen.
Kurz erinnerte in seiner Rede an Gründerväter wie Leopold Figl, an dessen Wortwahl er sich auch sehr anlehnte.
Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben. Kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich.
Sebastian Kurz erklärte, das Ziel sei es, um jeden Arbeitsplatz in Österreich zu kämpfen. Er verspricht Hilfe für jeden, der diese braucht. Aber mit der Soforthilfe sei es noch nicht getan.
Eins muss uns klar sein. Mit dieser Soforthilfe ist unser Weg des Wiederaufbaus noch lange nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil. Er hat gerade erst begonnen. Wir werden in diesem und in den kommenden Jahren alles daran setzen, um gemeinsam mit den mutigen Unternehmern und den fleißigen Mitarbeitern in Österreich den Wirtschaftsstandort zu seiner alten Stärke zurückzuführen.
Natürlich stand die Corona-Krise im Fokus der Rede. Wir befinden uns heute bereits in der 7. Woche der Ausgangsbeschränkungen. Morgen werden weitere Lockerungen bekannt gegeben. Ich habe mich dazu mit unserem Innenpolitik-Kollegen Christian Böhmer unterhalten. Mal sehen, ob er uns schon ein bisschen was verraten kann, was wir morgen erfahren werden. Auch die Tourismusbranche und die Gäste warten schon gespannt, wie der Sommerurlaub in Österreich heuer aussehen wird. Dazu haben wir uns mit Michaela Reiterer von der Österreichischen Hoteliervereinigung unterhalten. Aber vorher analysiert uns noch Politikberater Thomas Hofer die eben gehörte Rede von Bundeskanzler Kurz. Richard Grasl hat mit ihm gesprochen.
Ja, und bei mir im Telefon ist jetzt Thomas Hofer, Politikexperte. Thomas, auch du hast die Rede von Sebastian Kurz heute gesehen. Was uns allen aufgefallen ist, ist ein Satz, wo er gesagt hat, ich kann euch nichts versprechen, ich kann euch nichts geben, ich kann euch für den Herbst nichts versprechen. Das klingt für diejenigen, die sich noch erinnern können, ein bisschen an Leopold Figl nach dem Zweiten Weltkrieg. War das vielleicht eine bewusst eingesetzte Redewendung, eine Hoffnung, die er da gibt?
Ganz sicher. Ich glaube insgesamt, dass die Klammer dieser Rede, die war natürlich die historischen Reminiszenzen einerseits zu betonen, Richtung 1945, das war ja auch der Anlass der Rede, hat ja auch Figl neben Kreisky und Mock als einzigen wirklich hervorgehoben, was die Geschichte der Zweiten Republik angeht. Und dann bin ich genau über denselben Satz gestolpert, das ist jetzt nicht in negativer Hinsicht, aber es war schon augenfällig, dass er da natürlich an diese Weihnachtsansprache da eine Anlehnung versucht, indem er eben durchaus das auch wiederholt. Ich kann euch heute nicht versprechen, dass die nächsten Monate einfacher werden. Ich kann nicht versprechen, dass im Herbst das und das wieder passiert. Aber eines kann ich versprechen, nämlich alles zu tun, um möglichst schnell eben sozusagen zu unserer Form der Freiheit zurückzufinden. Das ist natürlich, glaube ich, schon eine ganz bewusste Anleihe an Figl und soll eben auch, und das war insgesamt, glaube ich, das Motto dieser Rede, so diese Phase des Wiederaufbaus einleiten. Ich bin zwar einer, der sehr skeptisch ist, was jetzt Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg angeht. Das war damals die Situation deutlich dramatischer als heute. Aber natürlich ist es ein Einschlag dieses Coronavirus in einer Dimension, wie wir uns das nicht vorstellen haben können, noch vor wenigen Monaten. Und insofern hat Kurz eben versucht, diese Wiederaufbaugeschichte aufzuziehen und natürlich auch in Richtung Hoffnung wieder zu gehen und zu sagen, wir werden das schaffen. Wir haben bisher die Krisen in der Zweiten Republik immer geschafft und wir werden und möchten gestärkt daraus hervorgehen. Gerade am Ende war das auch wichtig, wo er dann von diesem Comeback für Österreich gesprochen hat und den Mut und die Zuversicht auch betont.
Comeback, das neue moderne Wort für Wiederaufbau.
So ist es. Er hat zwar Wiederaufbau kam auch einmal vor, aber zum Schluss war ihm dieses Comeback ganz, ganz zentral. Und das war im Übrigen ein Motiv, das sich eigentlich seit Beginn durchzieht. Ganz am Beginn des sogenannten Shutdowns, auch ein Anglizismus, hat ja Kurz gesagt, es wird so diese Wiederauferstehung nach Ostern geben. Noch einmal ein anderes Wort für Comeback, nicht? Also insofern ist das jetzt, glaube ich, schon ganz zentral, dass er weiß, dass zwar die Zahlen, was jetzt das Image der Regierung angeht und das Vertrauen in die von ihm gesetzten Maßnahmen sehr, sehr hoch ist, wirklich ausnehmend hoch ist, aber dass es natürlich so ist, dass Stimmungen auch kippen können und dass klarerweise viele Bevölkerungsgruppen betroffen sind, ökonomisch auch, nicht nur gesundheitlich, sondern auch ökonomisch, dass viele Zukunftsängste haben und die hat Sebastian Kurz heute versucht eben anzusprechen.
Wenn man den Sebastian Kurz vor 6 Wochen vergleicht und seine Aussagen heute, dann ist es doch tendenziell etwas mehr für Öffnung, etwas softer, da ist nicht mehr von dem Satz, ihr werdet alle einen Toten kennen, bald in eurem engsten Familien- oder Freundeskreis. Wie schmal ist der Grat zwischen einerseits die Bevölkerung doch einzuschwören, wir sind noch nicht über den Berg, andererseits ein Signal zu geben, es wird jetzt wieder eine Normalität, eine neue Normalität geben, wie er es bezeichnet?
Es ist de facto ein täglicher Tanz auf rohen Eiern. In Wahrheit ist das der tägliche Tanz auf rohen Eiern für die gesamte Regierung. Denn es ist schwierig gewesen, einen Shutdown zu machen, zu erklären, auch in die Richtung zu gehen, dass sich wirklich da jeder dran hält. Und andererseits eben ist es jetzt genauso gefährlich und genauso eine Gratwanderung kommunikativ, eben diese Balance zu finden. Einerseits zwischen weitergehender Vorsicht, ja, das muss ja darf ich nicht abbrechen, diese Maßnahmen, und andererseits eben wirklich dem Hochfahren der Wirtschaft, auch des sozialen und gesellschaftlichen Lebens. Und da kommen jetzt natürlich jeden Tag immer neue Anspruchsgruppen daher, sind mit der einen Entscheidung nicht zufrieden, die anderen kommen genau von der anderen Seite, kritisieren sie von der anderen Seite. Also es gibt natürlich viele Eltern, die sagen, na, eigentlich erst im September die Schulen aufmachen, andere können schon nicht mehr erwarten, dass geöffnet wird. Also das ist jetzt wirklich ganz, ganz schwer, denn die Betroffenheit, eben die ökonomische oder eben auch die soziale zu Hause, das ist ja für niemanden wirklich einfach, die nimmt natürlich zu. Und genau da gilt es jetzt eben, diese Balance zu finden. Und die Rede heute deute ich eben genau in die Richtung, dass Kurz weiß, dass er jetzt sozusagen in die nächste Phase gehen muss und dass es hier eine Geschichte gibt, die er eben adressieren muss, weil es schlicht und ergreifend wirklich schwierige eine schwierige Lage gibt bei vielen Betroffenen, bei vielen Bevölkerungsgruppen.
Wenn man die Umfragewerte von ihm persönlich, aber auch der ÖVP ansieht, scheint es ja ganz gut zu gelingen. Andererseits wird es am Schluss nicht so sein, dass es dann heißt, die Krise ist bewältigt. Eigentlich war die gesundheitliche Gefahr gar nicht so groß, weil es ja hoffentlich gelingen wird, das Virus zu besiegen. Aber es bleibt Arbeitslosigkeit, es bleiben Pleiten. Kann das auch in die Gegenrichtung ausschlagen?
Natürlich, das ist eben genau diese sehr volatile Stimmung im Land. Und natürlich rennt die Regierung und rennen wir alle in Wahrheit in ein gewisses Paradoxon. Denn je besser es gelingt, aufgrund auch der Maßnahmen der Regierung natürlich, der sehr harschen, je besser es gelingt, das Virus einzudämmen und im Zaum zu halten, desto eher kommt es danach zur Kritik zu sagen, naja, so schlimm war es ja nicht. So, jetzt kann man natürlich immer auf den internationalen Kontext verweisen, auf Länder, die deutlich schlechter damit umgegangen sind bisher. Aber wenn man eben selber von Arbeitslosigkeit, von einem geringeren Einkommen betroffen ist, von eben anderen negativen Auswirkungen, die die Krise so mit sich gebracht hat, dann ist das möglicherweise emotional weit weg, was in Italien oder in den Vereinigten Staaten passiert ist. Und das ist genau die Kunst, in den nächsten Wochen und Monaten dennoch und trotzdem den Eindruck natürlich nicht nur zu erwecken, sondern auch zu unterfüttern, dass das im Gesamten schon gut orchestriert und gemanagt war. Und deswegen muss man natürlich jetzt, auch wenn es die Angst gibt vor dieser berühmten zweiten Welle, natürlich in der Kommunikation aufmachen, auch in der Kommunikation und eben in Richtung Hoffnung, eben in Richtung dieser Comeback-Geschichte kommen.
Kommen wir noch zu diesem einen Punkt, der heute früh im ORF1 Morgenjournal bekannt wurde, dass es ein Protokoll geben soll, wo Kurz ja gesagt hat, man muss der Bevölkerung Angst machen. Jetzt gibt es die Opposition, die sagt, das ist ein unanständiger Zugang zu dieser Krise, zu dieser Krisenbewältigung. Andere wiederum sagen, man muss doch, wenn man Maßnahmen von der Bevölkerung verlangt, die weit über das hinausgehen, was wir bis jetzt in diesem Land erlebt haben, auch der Bevölkerung klar sagen, dass es wirklich ein Problem gibt. Wo ist das aus Ihre Sicht denn anzusiedeln?
Ich glaube, es ist dieses Protokoll ganz offensichtlich ein Ausdruck genau dieser permanenten Gratwanderung. Jetzt hätte man natürlich über dieses Protokoll noch einmal drüber arbeiten können und sagen können, naja gut, man muss Bewusstsein schaffen und nicht in Richtung Angst gehen. Das wäre vielleicht in Richtung des alten Grundsatzes in der Politik, jedes Schriftlesergiftel, der richtige Ansatz gewesen. Aber wir sollten uns nicht täuschen. Natürlich ist es so, dass wenn man derartige Maßnahmen wirklich flächendeckend kommunizieren will, dann braucht es natürlich auch eine Form der Kommunikation, die ja Angst einflößt, die natürlich auch Schreckensbilder an die Wand malt. Und das ist natürlich auch passiert. Das muss man wissen, dass das in diese Richtung geht. Die Frage ist, ist das übertrieben gewesen? Und ich habe da unterschiedliche Phasen erlebt. Ich glaube, das, was damals zu dem Zeitpunkt oder wenige Tage nach dieser Sitzung in der Öffentlichkeit war, da war die Diskussion über die Auferstehung nach Ostern. Da war ja durchaus auch eine gewisse Hoffnung drinnen, wenn auch sehr christlich verbrämt. Ende März gab es dann diese eine Kommunikationslinie, wo man gesagt hat, die Ruhe vor dem Sturm, jeder wird einen Toten kennen, etc. Das war aus meiner Sicht zu drastisch, das war durchaus etwas zu viel. Aber genau deswegen sage ich, es ist eine Gratwanderung, es ist ganz schwer, das zu kommunizieren. Und natürlich muss man sich eben schon eines bewusst sein, hätte man nicht mit eindringlichen Bildern operiert, wäre es natürlich auch sehr schwer gewesen, diese Maßnahmen auf dieser breiten Ebene auch wirklich zu implementieren.
Danke, Thomas Hofer, für diese Einschätzung. Herzlichen Dank und alles Gute, ich nehme an, auch ins Homeoffice.
Ja, so ist es. Danke, alles Gute auch ebenfalls.
Der Tweet des Tages kommt heute von Politikberaterin Heidi Glück, ehemalige Kanzlersprecherin von Wolfgang Schüssel, die sich über die ÖVP-nahe Lehrergewerkschaft aufregt. Denn diese will dagegen klagen, dass die Lehrer nun an den paar Zwickeltagen im Mai und Juni unterrichten müssen. Das ist ja unglaublich. Da sind 600.000 arbeitslos und 600.000 in Kurzarbeit und die Gewerkschaft der Lehrer droht dem Bildungsminister, weil er Unterricht an Zwickeltagen will. Dazu scheiden sich wohl die Geister. Seit nun 6 Wochen dürfen wir das Haus nur aus 4 Gründen verlassen. Um zu arbeiten, einzukaufen und um anderen zu helfen oder sich die Füße zu vertreten. Man hat das Gefühl, dass viele diese Regelungen seit ein paar Tagen nicht mehr ganz so ernst nehmen. Das könnte daran liegen, dass es morgen neue Infos zu den Ausgangsbeschränkungen geben wird. Der Handel hat seit einer Woche wieder geöffnet. Die Schulen starten Mitte Mai und auch Friseure sorgen ab kommender Woche wieder für frischen Ansatz und so manche ungezähmte Mähne. Seit heute gibt es eine weitere Lockerung. Private Treffen sind wieder erlaubt. Aber was genau bedeutet das? Und wie sieht es mit weiteren Lockerungen aus? Dazu haben wir nun unseren Innenpolitik-Kollegen Christian Böhmer am Telefon. Hallo Christian.
Hallo Laura.
Man hat ja irgendwie, kommt man vor, seit ein paar Tagen das Gefühl, dass die Maßnahmen von einigen nicht mehr ganz so ernst genommen werden, weil eigentlich dürfte man ja nach wie vor nur aus den 4 Gründen das Haus verlassen. Und morgen wird es ja aber Neuigkeiten geben zu den Ausgangsbeschränkungen. Kannst du uns denn da schon was dazu sagen?
Also, ja, das kann ich. Zum einen, ja, das ist richtig, diese Ausgangsbeschränkung, die mit 16. März beschlossen wurde, die läuft aus. Das heißt, es ist eine Verordnung des Bundesministeriums, die sagt, es ist in Österreich eine Ausgangssperre verhängt. Die gilt von 16. April bis 30. April. Und es gab eben die bekannten Gründe. Also man musste bisher eigentlich erklären, warum man vor die Haustür geht. Entweder arbeiten, einkaufen, jemandem helfen oder Luft schnappen.
Und muss man das ab morgen dann nicht mehr? Also oder ab 1. Mai oder...
Genau, soweit ich das recherchieren konnte, wird mit 1. Mai, und wir haben ja den 1. Mai mehrfach berichtet, da sperren die Sportplätze auf, da werden formal Dienstleistungen und Geschäfte wieder geöffnet und möglich, soll es mit 1. Mai eine komplette Änderung geben. Das heißt, dass diese Ausgangssperre so nicht mehr gilt, sondern es wird Regeln geben. Das heißt, soweit ich das recherchieren konnte, soll es den Mindestabstand von 1 Meter geben. Sie wollen auch weiterhin regeln, dass sozusagen keine größeren Personengruppen sich mehr zusammenrotten können. Aber, und das ist das Entscheidende, man muss nicht mehr, also soweit ist der Stand jetzt, man muss nicht mehr erklären, warum man überhaupt vor die Haustür geht. Also das soll eigentlich ab 1. Mai grosso modo wieder erlaubt sein. Oder das ist dann wieder der Normalzustand, der eingeschränkte halt.
Okay, aber weil du hast es gerade eh schon erwähnt, man soll dann auch wieder sich in Gruppen aufhalten dürfen. Weißt du schon, was das genau bedeutet? Also darf ich dann Freunde zu mir in die Wohnung zum Beispiel einladen?
Naja, das ist ja, und da muss man sozusagen präzise sein, das ist ja bisher eigentlich auch nicht verboten gewesen. Du kannst dich erinnern, es gab diesen Ostererlass, wo plötzlich geregelt werden sollte, wie viele Leute zu Hause bei mir sein oder bei dir sein sollen, das war ja eigentlich nie verbietbar und auch nie verboten. Das heißt, weder das Bundesministerium noch der Gesetzgeber haben gesagt, bei der Frau Schwessel zu Hause dürfen nicht 10 Personen sein, weil das hätte ja sozusagen bedeutet, dass die Polizei eigentlich jederzeit ein Haus betreten können darf, um nachzuschauen. Da gibt es auch heute eine Klarstellung vom Gesundheitsministerium. Es ist erlaubt, die Verwandten, die Freunde und Bekannten zu besuchen, aber, und das ist das große Aber, sozusagen der Menschenverstand und die gesundheitspolitischen Regeln sind ja nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, was vorher gegolten hat, nämlich Sicherheitsabstand waren, allenfalls eine Maske tragen, das wird weiter gelten. Es ist noch nicht ganz klar, wie man das ins Gesetz oder in Verordnung geht, aber das wird weiter gelten. Also auch für die Zuhörer gesagt, theoretisch hätte man vorher schon seine Großeltern besuchen können zu Hause oder seine Eltern. Daran wird sich wenig ändern, außer dass man, wenn man dorthin unterwegs ist, von der Polizei aufgehalten wird, nicht erklären muss, warum man die Großeltern besucht. Aber eigentlich, wenn man dann dort im Haus war, das war nie verboten. Es war ja eigentlich nur verboten, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten.
Eigentlich hat es schon geheißen, oder? Man darf ja nur wegen diesen 4 Dingen das Haus verlassen, oder? Also die meine Oma habe ich eigentlich nicht besuchen dürfen.
Genau, naja, eben, das war der Punkt. Du hättest bei der Oma im Haus sein dürfen, aber du hättest nicht hinfahren dürfen, weil dir eigentlich dafür der Grund gefehlt hat.
Genau, genau.
Das soll jetzt weg. Und damit wird es theoretisch wieder komplett erlaubt, in Anführungsstrich. Aber wie gesagt, die Regeln, die sonst gelten und die auch im Übrigen in der Gastronomie am 15. gelten werden, nämlich, dass gewisse Sicherheitsabstände vor allem in geschlossenen Räumen und so weiter eingehalten werden, die gelten ja weiterhin. Und wenn ich das Gefühl habe oder jemanden kenne, der vor 2 Tagen Covid-19 positiv getestet wurde, werde ich sinnvollerweise nicht mit zu meinen 75-jährigen Eltern oder Großeltern fahren und sie drücken und abknutschen und sonst was machen. Ja?
Das heißt, es ändert sich, dass sie quasi darf jetzt Freunde treffen oder Familienangehörige, die was nicht bei mir im Haushalt wohnen, sollte oder muss aber eigentlich diese ganzen Regelungen einfach einhalten. Mit Abstand, mit Maske, mit Desinfizieren.
Genau, es wird, also jeder, der sich in den letzten 7 oder 6 Wochen draußen bewegt hat, hat ja gemerkt, dass die Polizei, je nachdem, irgendwie der zirkularen Form, wenn man sagt, okay, man geht einander vorbei und da stehen dann halt drei, vier Leute zusammen, dann war das in der Regel meistens kein Problem, es sei denn, sie sind aufeinander gesessen und sonst was und haben auch mal irgendwie den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Das wird jetzt noch lockerer werden und es wird die Polizei nicht mehr drauf schauen, ob die Leute, die miteinander spazieren gehen, im gleichen Haushalt wohnen. Aber wenn sie wollen die Gruppengröße einschränken, und das muss man fairerweise sagen, das ist Montagabend erst endgültig und in der Nacht geklärt worden, wie man das machen kann, damit das administrierbar ist und so weiter. Aber grundsätzlich ist das freie Herumgehen und sich frei bewegen als Staatsbürger wieder erlaubt. Und das ist sozusagen die Umkehr zu dem, was bis 30. April eigentlich gegolten hat.
Ja. Und du hast es eh gerade schon angesprochen wegen den Restaurants. Da ist mir aber noch nicht ganz klar, wie das dann ab Mitte Mai laufen wird. Also darf ich da dann aber an einem Tisch mit Personen, die was nicht in meinem Haushalt wohnen, sitzen? Weil da kann ich ja dann eigentlich den Abstand nicht einhalten.
Also du wirst, nachdem sozusagen diese Haushaltsregel ja nicht mehr geben soll oder nicht mehr geben wird, stand jetzt, ja, ist das auch in der Gastro nicht vorgesehen. Mein Letztstand ist, dass in der Gastronomie, das wissen wir auch seit letzter Woche, da hat sich nichts dran geändert, das Servicepersonal mit Schutzmasken oder Mund-Nasenschutz arbeiten soll, möglicherweise auch mit Handschuhen, aber die Gäste, das ist politisch auch nicht durchsetzbar und macht da keinen Sinn, die Gäste werden sicher keinen Schutzmasken tragen müssen, man wird wahrscheinlich Tische in einem Mindestabstand von 1-2 Metern stellen müssen, aber es wird sicher nicht, man soll, um es kurz zu machen, natürlich mit dem oder derjenigen am Tisch sitzen können, mit dem man will. Und das heißt nicht, dass ich nur mit meinem Freund, Freundin, Mann, Frau, Kindern oder Eltern ins Gasthaus gehen kann, weil das wäre eigentlich sinnlos. Ja? Also das wird nicht sein. Die politische Maßnahme, das Ziel ist eigentlich, dass du nur kleinere Gruppen hast, dass, falls mal jemand infiziert ist und sozusagen Covid-19 positiv ist, dass man leichter nachvollziehen kann, wer allenfalls in Gefahr ist. Also es wird keine großen Ansammlungen in der Ausnahme geben, aber es ist auch logisch, dass nicht nur immer die Leute, die im gleichen Haushalt sitzen, am selben Tisch sitzen. Also man kann Freunde im Gasthaus und auch draußen treffen.
Okay.
Und wird sich halt sinnvollerweise möglichst einen oder eineinhalb Meter auseinandersetzen. Und wenn ich zu zweit bin und einen Tisch für vier Personen habe, sitze ich mir gegenüber und wenn ich da sozusagen, es kann mir auch keiner verbieten, einen Mundschutz zu tragen, aber es wird mir offensichtlich auch nicht vorgeschrieben, einen Mundschutz im Gasthaus zu tragen.
Und hast du auch schon was gehört? Das ist ja irgendwie jetzt ganze Wochenende auch Thema gewesen. Die Leute fragen sich, wie schaut denn der Sommertourismus aus? Also auf einer Seite die Hoteliers, aber auch die Leute wollen langsam ihren Urlaub buchen. Hast du da schon was erfahren, ob man da morgen was?
Nein, also das wird morgen nicht Thema sein. Also da hat sich eigentlich in den letzten 3 Wochen nichts geändert. Warum? Wir können beim Tourismus, und deswegen würde ich jetzt überhaupt nicht Ende April oder Anfang Mai über den internationalen Tourismus und sonst was sagen. Unser Letztstand ist auch aus der Regierung, das ist ja alles bilateral. Das heißt, selbst wenn in Österreich alle gesund wären, kann ich nicht prognostizieren, wie ist die Situation in Griechenland, in der Türkei, in den USA, sonst wo. Und solange diese Länder ihre Krankheiten, Erkrankungszahlen und die Pandemie nicht im Griff haben, und solange es vor allem auch keine Schutzimpfung gibt, kann man nicht sagen, wo man hinfährt und was man bucht. Ich würde Folgendes empfehlen, dass man sich geistig darauf einstellt, dass internationale Reisen einfach nicht stattfinden, weil wir können ja den Spaniern oder den Amerikanern nicht vorschreiben, dass wir dorthin fahren dürfen, selbst wenn in Österreich die Situation perfekt ist.
Dürfen die sagen, dass wir nicht kommen dürfen, oder?
Die sagen, wir wollen aber keine Österreicher, weil wir haben gesehen, was in Ischgl los war und so weiter. Also das ist das eine. Das zweite ist auch, wir wissen nicht, ob nicht vielleicht doch noch größere Herde wieder aufflammen. Aber drittens würde ich auch sagen, dass man jetzt ja noch zuwarten kann und muss. Also die wahrscheinlichste Variante ist, dass man sich die Sommermonate in Österreich irgendwie bewegt. Weil das ist einfach, da ist man auch im Gesundheitssystem am einfachsten aufstellen, da muss man keine Staatsgrenze überschreiten, muss man auch kein Flugzeug besteigen oder sonst was. Und mit dem Stornieren würde ich aber insofern noch warten, als es möglicherweise, wir wissen nicht, was in 2 Monaten sein wird. Also wenn irgendeine Forschungseinrichtung sensationellerweise in den nächsten 8 oder 12 Wochen sagt, wir können bis Mitte August sicherstellen, dass eine Impfung oder eine Therapie zu 100% erfolgreich da ist, ja, dann ist ohnehin wieder alles anders. Also, aber ja. Tendenziell würde ich eher davon ausgehen, dass internationale Reisen einfach nicht stattfinden, weil wir nicht sagen können, was mit den ausländischen oder mit den anderen Ländern und den anderen Staaten passiert.
Ja, dann sage ich danke, Christian, und wir schauen gespannt, was wir morgen alles erfahren werden.
Sehr gerne. Jederzeit.
Laut Sebastian Kurz sind wir eines der ersten Länder in Europa, die Wirtschaft wieder so hochkurbeln. Aber wie sieht es derzeit mit Ausgangsbeschränkungen in anderen Ländern aus? In dem von der Coronavirus-Krise besonders hart getroffenen Land Spanien durften Kinder unter 14 Jahren in den vergangenen 6 Wochen praktisch gar nicht mehr aus dem Haus. Das hat sich seit Sonntag geändert. Nun dürfen Kinder für einen Spaziergang und in Begleitung eines Erwachsenen für 1 Stunde und nicht weiter entfernt von ihrer Wohnung als 1 Kilometer nach draußen. Unser Nachbarland Tschechien lockerte seine Corona-Maßnahmen ebenfalls. Die Ausgangsbeschränkungen wurden am Freitag schon wieder aufgehoben. Seit heute haben auch fast alle Geschäfte, Fitnesscenter und öffentliche Einrichtungen wieder geöffnet. Ganz freiwillig kam es aber zu dieser Entscheidung nicht. Ein Prager Gericht hatte zuvor in einem Urteil den Großteil der schon verhängten Maßnahmen für rechtswidrig erklärt. In Deutschland hingegen gelten seit heute noch strengere Regeln. In 12 der 16 deutschen Bundesländer greift seit heute eine Maskenpflicht in Öffis und in Geschäften. Also eigentlich wie bei uns. Da es so aussieht, dass für uns Reisen in all diese Länder für heuer ausfallen, planen viele Österreicher ihren Urlaub bereits im Inland. Jedoch gibt es dazu, anders wie bei Gastro, für die Hoteliers noch keinen Fahrplan. Wie wird ein Mindestabstand im Wellnessbereich oder beim Frühstücksbuffet aussehen? Kann ich meinen Österreich-Urlaub jetzt schon buchen? Mein Kollege Johannes Arendt hat sich dazu mit Michaela Reiterer von der Österreichischen Hoteliervereinigung unterhalten.
Mein Name ist Johannes Arends und ich spreche heute mit Michaela Reiterer, der Präsidentin der Hoteliervereinigung, darüber, wie es für den Tourismus in Österreich weitergeht. Guten Tag, Frau Reiterer.
Grüß Gott.
Frau Reiterer, für Gastronomiebetriebe gibt es ja bereits ein fixes Datum, wann die wieder öffnen dürfen, und zwar den 15. Mai. Für das Hotel- und Beherbergungsgewerbe noch nicht. Wie ist denn die Stimmung in der Branche momentan?
Gespannt, darf ich sagen. Also wir sind schon sehr neugierig. Wir erfahren ja morgen, wann die Hotels aufsperren dürfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier ein Abdatum bekannt gibt und dass jeder Betrieb dann ohne dies für sich entscheiden wird, ob er zu diesem Zeitpunkt schon aufsperren kann und ob es für ihn auch Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es, und das wissen wir im Moment leider wirklich nicht, ob es eine unterschiedliche Öffnung geben wird, ob man unterscheiden wird zwischen Stadthotels und, ich weiß jetzt nicht, Wellnesshotels oder so, das kann ich leider überhaupt nicht sagen. Wir sind alle sehr gespannt auf morgen und haben da Dinge.
Okay, und wie muss der Fahrplan da ausschauen? Also wie lange braucht so der durchschnittliche Betrieb? Susanne Kraus-Winkler vom Fachverband Hotellerie der Wirtschaftskammer hat im Kuriergespräch gemeint, im Schnitt 3 Wochen, um quasi den normalen Hotelbetrieb wieder hochfahren zu können und entsprechende Maßnahmen treffen zu können. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, meine Einschätzung wäre auch gewesen, 2 bis 3 Wochen. Wir müssen ja auch buchbar sein. Wichtig ist vor allem, dass man buchbar ist. Ja, wir können im Moment keine Verfügbarkeiten in die Netze einstellen und auch die großen Plattformen, weil wir ja nicht wissen, ab wann wir offen haben. Und es ist aber wichtig, dass man schon auch natürlich mit Buchungen aufsperrt. Es ist ja nicht so, dass die Leute auf der Straße stehen und warten, dass wir die Hoteltüre aufsperren, sondern die virtuelle Hoteltüre sperren wir auf, sollten aber schon sagen, ab dann ist es auch soweit. Und deswegen ist das auch für uns wichtig, weil Buchbarkeit auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht und dann selbstverständlich alle Vorbereitungsarbeiten, um Hotels wieder aufzusperren. Wir dürfen nicht vergessen, nicht alle Hotels sind so konzipiert und so gebaut gewesen, dass sie dazwischen zugesperrt werden. Also wir sprechen nicht hier nur von Hotels wie in Obertauern, wo es jedes Jahr das Gleiche ist, dass Hotels auch runtergefahren werden und auch wieder aufgesperrt werden, sondern ganz viele Häuser sind Ganzjahreshotels, die haben noch nie zugesperrt gehabt und deswegen wird es hier einige Zeit lang auch brauchen, bis man bis alle Systeme wieder so funktionieren und bis auch alles wieder so eingeteilt ist und bis man an alles auch wirklich gedacht hat. Da fallen mir ganz viele Sachen ein, nicht? Also so wie es auch war, als wir zugesperrt haben, das eine war, dass wir zugesperrt hatten und plötzlich niemand mehr da war und das andere war, dass wir das Essen nicht mehr verschenken konnten, weil alle Hotels zugesperrt haben und bei der Caritas und überall so viele Lebensmittel auch im Umlauf waren. Ja? Und jetzt ist es auf der anderen Seite so wieder, du musst natürlich alles einkaufen, alles vorbereiten, die neuen Gegebenheiten, von denen wir auch noch nicht wissen, unter welchen Gegebenheiten wir aufsperren dürfen, müssen eingehalten werden. Es wird vielleicht dafür leichte Umbauarbeiten geben. Das dauert alles seine Zeit.
Verstehe. Und rechnen Sie damit, dass es dann bestimmte Maßnahmen geben wird, wie eben, ich habe da im Kopf, einen Mindestabstand bei den Esstischen oder Desinfektionen in den Räumen? Oder gehen Sie davon aus, wenn man wieder eröffnen soll, dann auch wirklich quasi mit Vollbetrieb?
Nein, also wir gehen im Moment schon davon aus, dass es hier gewisse Restriktionen geben wird, wie das zum Beispiel jetzt auch ein Schutz wäre bei der Rezeption, beim Check-in oder die Verfügbarkeit überall von Desinfektionsmitteln, dass ein Mindestabstand zwischen den Tischen eingehalten werden muss. Auch das werden wir sehen. Das ist natürlich in kleineren Hotels sehr schwierig, denn wenn dann nur mehr jeder zweite Tisch drinnen stehen darf, die haben grundlegend schon nicht so große Frühstücksräume, also wie das dann dort auch funktionieren wird. Man wird dann auch beim Frühstück ein First und ein Second und ein, vielleicht auch ein Third Sitting einrichten müssen, damit alle zum Frühstück kommen. Und das ist ja auch so, was immer wieder auch angekündigt wird, dass es im Moment kein Buffet geben wird, sondern dass alles serviert wird. Auch dafür müssen auch
aus dem Personal geschaffen werden.
Auch noch umstellen. Ja, also wir müssen unsere Mitarbeiter neu schulen. Und das Zweite ist ja, wenn du es gewohnt bist, dass alles draußen angerichtet wird und zur Vorbereitung steht, ja, dann sind Küchen auch ein bisschen anders konzipiert. Es ist nicht so, dass jeder eine riesen Küche hat, sondern in unserem Hotel zum Beispiel ist es so, das heißt wirklich Vorbereitungsküche, weil es eben ein Buffet gibt und dort wird nur auf Platten angerichtet. Wir sind nicht darauf ausgerichtet, dass wir drinnen zwei Menüs haben, aus denen wir herausarbeiten können. Also das wird, da muss man auch ein bisschen üben, nicht? Man kann ja nicht plötzlich so von 0 auf 100 fahren. Und
ja klar, das ist eine unbekannte Situation. Ja, jetzt wäre meine Frage gewesen, für rentiert sich das dann eigentlich für, eben wie Sie schon gesagt haben, für kleine Hotels, für die das vielleicht schwierig sein könnte, solche Maßnahmen überhaupt umzusetzen?
Wir werden sehen, welche Maßnahmen das sind und dann werden wir entscheiden. Ich habe selber ein Hotel, das ist jetzt also im Gegensatz zu anderen Stadthotels in Wien klein. Wir haben nur 90 Zimmer oder 91 Zimmer, 176 Betten, aber also wir sind eher klein. Und da ist einfach auch die Frage, rechnet es sich? Wie viele Buchungen haben wir für die kommenden Wochen auch? Wie werden wir buchbar sein? Wir haben zum Beispiel bei uns beschlossen, dass wir dafür aber das Frühstück aufmachen werden. Unter Anführungszeichen, wir haben einen wunderschönen Garten, der bis jetzt immer nur für die Hotelgäste vorbehalten war. Und wir werden den öffnen und werden einen Pop-up-Garten machen und werden halt jetzt umstellen. Wir werden plötzlich auch Gastronomie haben, was wir bis jetzt so noch nie hatten. Und werden das Frühstück aufmachen und auch sonst den Garten zugänglich machen und dann auch bis am Abend offen haben und hier Speisen und Getränke anbieten. Also es wird jeder hergehen und wird auch darüber nachdenken, wie es für ihn Sinn macht oder ob es eben keinen Sinn macht. Ich weiß auch schon von ein paar Hoteliers, auch kleinen Häusern in Wien, die gesagt haben, sie werden nicht aufsperren, weil es sich für sie einfach nicht auszahlt.
Jetzt die Frage auf den Sommerurlaub bezogen, der wird ja jetzt natürlich noch ein großes Thema, haben wir bis dahin schon weitestgehend Normalbetrieb. Die Frage für uns als potenzielle Gäste, kann ich als arbeitender Mensch, soll ich jetzt schon meinen Sommerurlaub planen im Kopf oder macht das im Grunde noch keinen Sinn, weil alles unklar ist?
Nein, also im Sommer ist sicher alles offen und bitte planen Sie deswegen Ihren Urlaub, damit Sie auch etwas haben, worauf Sie sich freuen können. Also es wird im Sommer werden auf jeden Fall die Hotels offen haben. Also vielleicht hat das eine oder andere Haus nicht offen, aber dann finden Sie sicher bei den vielen 1000 Hotels in Österreich ein anderes, das Ihnen gefallen wird. Aber bitte planen Sie einen Urlaub. Ich finde, man braucht immer etwas, worauf man sich freuen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist auch natürlich, dass eventuell aber die Auslandstouristen ausfallen in diesem Jahr oder zumindest deutlich weniger Touristen nach Österreich kommen. Das ist natürlich vor allem im Westen ein Problem. Glauben Sie, dass Inlandstouristen das auffangen können, wenn das entsprechend beworben wird?
Nein. Also das ist eine relativ einfache Rechnung. Die können wir gern gemeinsam anstellen. Wir haben im Sommer 80 Millionen Nächtigungen in Österreich gehabt letztes Jahr. Wenn wir jetzt davon ausgehen, und dabei hatten wir einen Anteil von 23% an Österreichern. Also wenn wir heute davon ausgehen, dass sich diese Anzahl verdoppeln würde, wobei man auch da ein Fragezeichen dahinter setzen muss, denn viele Österreicherinnen und Österreicher haben selber ihren Job verloren und sind entweder in der Arbeitslosen- oder in Kurzarbeit. Das heißt, es wird vielleicht heuer auch nicht die größte Prämisse sein, auf Urlaub zu fahren. Aber angenommen, es kommen doppelt so viele Österreicher, dann wären es 46%. Wenn wir von den 9 Millionen als potenzielle Urlauber, die wir so sehen dürfen, die Kinder und die älteren Menschen wegrechnen und auch viele, die jetzt gar keine potenziellen Urlauber sind, sagen wir, bleiben 6 Millionen übrig. Wenn die Hälfte davon, 3 Millionen, sollen es von mir 3,5 Millionen sein, auf Urlaub fahren, müssten die 80 Millionen Nächtigungen aufholen. Da hätte jeder
keine Chance.
25 oder 30 Tage Urlaub. Nicht? Also das geht sich schlichtweg nicht aus. Das muss man auch so sagen, wiewohl ich sagen möchte, und das ist mir wirklich ein Anliegen, es ist eine unglaubliche Unterstützung für die österreichische Hotellerie und es ist auch eine Gelegenheit, einmal in Österreich Urlaub zu machen und sich anzuschauen, wie schön es tatsächlich ist, hier Urlaub zu machen. Also ich glaube, viele werden begeistert sein, was es bedeutet, in Österreich Urlaub zu machen.
Was in dieser Diskussion jetzt natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, es gab ja Diskussionen über mögliche Grenzöffnungen nur zu den Nachbarländern, zum Beispiel Deutschland oder Tschechien. In Deutschland ist das Ganze nicht sehr gut angekommen. Was sagen Sie denn zu der Idee einer möglichen Grenzöffnung, um eben den Tourismus ein bisschen zu entlasten?
Also, ich glaube, dass die Grenzöffnung nicht nur etwas jetzt damit zu tun hat, dass Gäste hereinkommen können. Wir sollten schon auch bedenken, es gibt ja auch ganz viele Deutsche, die ja auch hier Arbeitsplätze haben in Österreich und die hier gearbeitet haben. Sie wissen ja, dass die Deutschen unsere beliebtesten Gastarbeiter sind. Ja, das heißt, der höchste Anteil von Menschen, die aus dem Ausland zu uns arbeiten kommen, sind Deutsche.
Klar, aber für Pendler könnte es ja schon eventuell Lösungen geben, dass es jetzt nur auf den Tourismus, auf Urlauber bezogen
ist. Aber nicht unbedingt immer jemand, der im Tourismus arbeitet, ist auch zwangsläufig ein Pendler. Ja? Das Zweite ist, dass man natürlich in Ländern, denen circa gleich geht, was die Entwicklung der Covid-19-Erkrankung und auch vor allem die gute Entwicklung relativ gleich ist, ist einfach die Frage, macht das jetzt einen Sinn, dass man sich gegenseitig hermetisch so abriegelt? Und aus diesem Ansinnen heraus ist es natürlich dann auch so gewesen, dass man gesagt hat, und obendrein wäre es natürlich toll für den Tourismus auch, ja, auch vice versa, aber selbstverständlich, wir sind ein Tourismusland, dieses Land lebt sehr gut vom Tourismus und natürlich ist es für uns entscheidend, ob die Grenzen zu Deutschland offen sind oder nicht. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die man ohne weiteres führen kann. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber man macht nur für die Hotels die Grenzen auf. Das hat damit nichts zu tun. Das ist ein wirtschaftliches Anliegen, die Grenze aufzumachen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen einen schönen Tag noch.
Danke Ihnen. Ja, danke
sehr. Danke, wiederhören.
Welche Lockerungen es ab morgen geben wird und wie es mit den Grenzöffnungen weitergeht, werden wir euch vielleicht schon morgen berichten können. Bis dahin würde ich sagen, schwelgen wir noch ein bisschen in Erinnerungen an den letzten Italienurlaub an der Adria. Das war's von mir. Einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zum Podcast habt, dann mailt uns doch unter daily@kurier.at. Ihr könnt uns auch auf Apple Podcast oder Spotify abonnieren. Und auch wenn die Maßnahmen nun gelockert werden, haltet weiter Abstand und passt auf euch auf. Bis bald.
Fatality, sai.